Ich liebe Superheldenfilme und ich habe auch eine Zeit lang Superheldencomics gelesen. Neben mir haben auch Millionen von Menschen die letzten 12 Jahre die ganzen Marvel-Filme gesehen. Oder davor die X-Men-Reihe. Und dann gab es auch noch die Batman-Trilogie. Das, was die Filme und die Comics aber so spannend machen, sind die Bösewichte. Denn genau die müssen ja besiegt werden. Was wäre Batman ohne einen Joker? Der verrückte Irre, bei dem man nie weiß, was als nächstes passiert. Und so hat jeder Superheld seine Gegner, die er besiegen muss, bekämpfen muss. Dr. Octopus mit seinen 8 Armen, Thanos, der die Hälfte der Lebewesen im Universum auslöschen will und so weiter und so fort. Was ist dein Lieblingsbösewicht, wenn man das überhaupt so sagen kann? Oder welcher Bösewicht fasziniert dich? Wir haben ja die Chat-Funktion und ich möchte dich einmal bitten, schreib das mal rein. Das würde mich richtig interessieren, welche Bösewichte dich faszinieren. Es gibt einen Bösewicht, den ich kenne und der mich fasziniert. Und der ist besonders gefährlich. Und der heißt Purple Man. Er ist so gefährlich, weil er andere Menschen kontrollieren kann. Er hat die Fähigkeit der Gedankenkontrolle, die er, ja, wie soll es anders sein, für seine kriminellen Machenschaften einsetzt. Purple Man ist eine fiktive Figur. Aber was ist, wenn es das wirklich gibt? Wenn es etwas gibt, das sich in unseren Kopf wirklich einpflanzen möchte? Menschen machen die Erfahrung, dass sie etwas tun, was sie eigentlich nicht tun wollen. Sie machen die Erfahrung, dass sie zu Handlungen irgendwie gedrängt werden. Sie sagen, eigentlich will ich das nicht. Aber dann taten sie es doch. Ich würde dazu sagen, dass es einen inneren geistlichen Kampf gibt. Jesus wusste das auch, dass es sowas gibt, dass es eine Macht gibt, die versucht, Besitz von uns zu ergreifen. Und deswegen war es ihm auch wichtig, dieses Thema in ein Gebet aufzunehmen, als seine Jünger ihn fragten, Herr, lehre uns beten. Und so gab er ihnen das sogenannte Vater Unser, in dem ist diese Zeile enthalten, erlöse uns von dem Bösen. Das ist auch die Zeile, in dem der geistliche Kampf beschrieben wird, aufgenommen wird. Und zunächst beten wir gemeinsam dieses Vater Unser, da wo du gerade bist, an der Stelle. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In der heutigen westlichen Gesellschaft hält man sich für so aufgeklärt, dass man nicht mehr von einer bösen Macht oder dem Bösen überhaupt reden kann und darf. Auch vom Teufel als die Verkörperung des Bösen wird nicht mehr geredet. Es wird geleugnet und es und er werden nicht ernst genommen. So wird der Teufel in Comics, Cartoons oder Zeichentrickfilmen verniedlicht, weil dieser nur noch fiktiv gedacht wird. Ihn gibt es ja nicht. So kennen wir wahrscheinlich alle dieses Bild von den kleinen, leicht dicken, roten Männchen mit winzigen Hörnchen auf dem Kopf und einem Dreizack in der Hand. So hat unsere Gesellschaft ein niedliches Bild von dem Bösen kreiert. Die Bibel hat ein ganz anderes Bild. Die Schreiber der Bibel haben eine andere Ansicht. Sie nehmen das Böse und den Bösen ernst. So warnt Petrus die Christen in seinem Brief. Und wenn du jetzt deine Bibel dabei hast, parat hast, dann schlage mit mir 1. Petrus 5, Vers 8 auf. Und dort schreibt er, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wer im Zoo schon einmal vor einem Löwengehege stand, spürt, wie gefährlich so ein Löwe sein kann. Wenn es dann zur Fütterung geht, hört man auch, wie laut so ein Löwe sein kann. Und da möchte ich nicht im Gehege sein, wenn das passiert. Der Löwe ist gefährlich. Er ist ein wildes Tier. Und man sollte einem solchen Tier nicht zu nahe kommen. Vor allem nicht, wenn er Hunger hat. Petrus beschreibt den Teufel so. Er ist wie ein hungriger, brüllender Löwe. Er ist gefährlich. Und wenn man nicht aufpasst, gerät man in seine Prangen. Der Teufel wird hier ernst genommen. Vielleicht kommt jetzt das Argument, ach, das steht doch in der Bibel und die Bibel ist doch veraltet. Da ist Staub drauf. Aber auch heutige Gelehrte leugnen das Böse nicht. N.T. Wright, ein anglikanischer emeritierter Bischof und einst Professor für Neues Testament und frühe Christenheit an der Universität St. Andrews, schreibt, das biblische Bild des Satans ist somit eine nichtmenschliche, eine nichtgöttliche, quasi persönliche Kraft, die darauf aus zu sein scheint, die Schöpfung anzugreifen und zu zerstören und vor allem Gottes Projekt zu vereiteln, die Welt und die Menschen durch Jesus Christus neu zu erschaffen. Wilfried Herle, ein deutscher Theologe und Professor an mehreren Universitäten, der hat geschrieben, das Böse wird immer wieder als eine Macht erlebt, die gegen den menschlichen Willen Widerstandskraft entfaltet, die sich wehrt, sich in den Boden krallt, um sich nicht vertreiben zu lassen. Genau wie dies gelegentlich von den Dämonen im Neuen Testament beschrieben wird. Der Teufel, das Böse, greift den Menschen an. Es will Besitz von uns ergreifen, damit es sein Ziel erreicht. Ziel ist es, die Trennung zwischen Mensch und Gott aufrecht zu erhalten. Ja, aber, könnte es vielleicht jetzt heißen, das sind ja Christen, die das schreiben und die sehen das durch ihre religiöse Brille. Aber es gibt die Erfahrung von Menschen, auch ohne Religionshintergrund, dass sie den Eindruck haben, dass sie innere Stimmen beziehungsweise Gedanken haben, die zu ihnen sprechen, die etwas, ja, die sie verleiten wollen. Trink ruhig 1-2 Flaschen Bier zum Feierabend. Das hast du dir nach einem so langen und harten Tag doch verdient. Rauch einfach weiter. Das entspannt dich. Das brauchst du jetzt. Ja, vielleicht haltet ihr das für harmlos, aber am Ende wird die Richtung eingeschlagen, sich selbst zu zerstören. Man ist süchtig nach Zigaretten. Man verfällt der Alkoholsucht. Vor wenigen Wochen hatte ich ein zufälliges Gespräch mit jemandem außerhalb unseres Gemeindekontextes. Und diese Person hat mir erzählt, dass sie an einer Brüstung stand und eine innere Stimme oder ein innerer Gedanke kam immer wieder. Spring. Es gibt keine Hoffnung. Spring. Die Schreiber der Bibel sagen, dass es das Böse gibt. Heutige Theologen und Gelehrte sagen, dass es das Böse gibt. Unsere Erfahrungen, die Kämpfe mit den inneren Stimmen oder diesen Gedanken zeigen, dass es das Böse gibt. Das heißt jetzt aber nicht, dass bei allem immer der Teufel im Spiel ist. Wenn du zu schnell fährst und angehalten oder geblitzt wirst, dann ist es dein eigenes Verschulden. Wenn du dir deinen Wecker nicht stellst und dann zu spät zur Arbeit kommst, dann ist es auch dein Fehler. Nicht alles ist das Böse. Auch ich mache Fehler und ich habe sie zu verantworten dann. Wir müssen jetzt nicht jeden Stein umdrehen und dahinter den Teufel sehen. Mein Anliegen heute ist es, dass wir sensibel dafür werden und ein Bewusstsein bekommen, dass es das Böse gibt und welche Absichten es hat. Ich denke, wir sollten uns davor hüten, in einen von zwei Extremen zu geraten, dass einmal das Böse gibt es nicht und das andere Extrem fasziniert sein von diesem Bösen. C.S. Lewis hat geschrieben, es gibt zwei gleiche, aber entgegengesetzte Fehler, in die unser Geschlecht über den Teufel geraten kann. Einer ist, seine Existenz nicht zu glauben. Das andere ist, zu glauben und ein übermäßiges und ungesundes Interesse an ihm zu spüren. Es gibt das Böse und es ist destruktiv. Und diese Macht möchte, sie will Besitz von uns ergreifen. Und Jesus wusste das. Er kannte diese Kraft des Bösen und wie gefährlich sie für uns Menschen ist. Deswegen nahm er diese Bitte um Erlösung von dem Bösen in das Vaterunser auf, damit seine Jünger und damit wir, also du und ich, zum Vater mit dieser Bitte kommen können. Dass wir und das Böse voneinander getrennt bleiben. Jetzt bleibt womöglich die Frage offen, wie sieht das denn ganz praktisch aus? Dazu möchte ich euch drei Gedanken und zwei Werkzeuge oder Tools mitgeben, wie es ganz praktisch wird, wie wir es ganz praktisch anwenden können. Erstens, der erste Gedanke ist, kenne deinen Feind. Wer ist er? Was will er? Was macht er dafür? In dem, was ich eben schon alles gesagt habe, kam einiges vor. Und hier noch einmal eine Bibelstelle, in der Jesus den Teufel beschreibt. In Johannes 8, 44. Er ist ein Lügner und er ist der Vater der Lüge. Was Jesus sagen will, ist, dass Lügen in unser Leben, in unsere Beziehungen eingepflanzt werden. Es sind Lügen, die etwas kaputt machen. Es sind Lügen über uns selber. Ich kann das nicht. Ich bin nicht so viel wert. Es sind Lügen über unsere Beziehungen zu anderen Menschen. Zum Beispiel, die anderen mögen mich nicht. Sie lieben mich nicht. Die haben was gegen mich. Oder andersrum, der andere ist schuld. Oder ich bin besser als der andere. Ich bin mehr wert als die anderen Menschen. Oder die anderen machen alles falsch, nur ich mache alles richtig. Wir fangen dann an, schlechte Gedanken über jemanden zu haben. Und dann gibt es noch Lügen über unsere Beziehung zu Gott. Gott kann mich nicht lieben, weil ich so ein schlechter Mensch bin. Ich bin so weit von Gott entfernt, dass er mir niemals vergeben kann. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit reicht für mich nicht aus. Oder umgekehrt, ich brauche Gott gar nicht. Ich bin mein eigener Gott. Das Ziel ist es, zu spalten, zu trennen, damit ein Leben nach Gottes Willen und als neuer Mensch im Glauben nicht möglich ist. Es will Trennung in unseren Familien. Trennung in unseren Freundschaften, Spaltung in den Gemeinden, Streitereien in unserer Stadt und in unserem Land. Und es will, dass wir von Gott getrennt bleiben. Mit diesen Lügen wird nicht nur Trennung geschaffen, sondern es ist auch der Beginn von Ungerechtigkeit. Andere erheben sich über andere Menschen oder fangen an, selbst Gott zu spielen und experimentieren mit Gentechnik und was weiß ich. Der erste Gedanke ist, kenne deinen Feind. Der zweite Gedanke ist, kenne deine Autorität beziehungsweise deine Vollmacht. Wenn wir über das Böse reden, dann kommt mir das manchmal so vor, wir sprechen über so gleich große Kräfte, ebenbürtige Mächte. Gott und das Böse ringen miteinander und der Ausgang ist noch offen. So wie beim Armdrücken, einer hat mal irgendwie die Hand oben und dann mal der andere. Aber hier ist die Wahrheit. Jesus hat schon gewonnen. Paulus ermutigt die Gemeinde in Ephesus gleich im ersten Kapitel, in den Versen 20 und 21. Mit ihr ist die überwältigende Kraft Gottes gemeint, hat er, Gott, an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Und jetzt kommt, was das bedeutet. Das bedeutet, Jesus ist jetzt über alle Reiche, Gewalt, über alle Macht, über alle Herrschaft und über jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt eingesetzt. Wow, was für ein Sieg von Jesus. Er hat gewonnen und ist über allen erhaben und über alles eingesetzt. Er ist der Größte. Im gleichen Kapitel steht, alles hat er unter seinen Füßen getan. Die Vorstellung, dass zwei gleich große Kräfte miteinander ringen, ist falsch. Jesus ist größer, er ist mächtiger, er ist stärker. Im gleichen Kontext schreibt Paulus, dass wir, also du und ich, seine Erben sind. Oder auch in Kapitel 2, Vers 6 schreibt er, er hat uns, also dich und mich, mit auferweckt und uns mit eingesetzt im Himmel in Jesus Christus. Wir sind mit eingesetzt. Was für eine starke Aussage. Daraus folgt, dass wir durch Jesus Christus Autorität über solche Mächte haben. Was heißt das für uns? Wir haben die Autorität durch Jesus Christus gegen die Lüge, die Wahrheit zu sprechen. Wir haben Vollmacht, die Wahrheit zu verkündigen. Wenn Lügen in unserem Leben oder in das Leben anderer Menschen hineingesprochen wird, dann bringen wir die Wahrheit. Wenn Trennung und Spaltung entstehen, dann haben wir die Autorität der Einheit. Wenn Ungerechtigkeit vorhanden ist, dann bringen wir Gerechtigkeit. Wir haben jetzt erstens, kenne deinen Feind. Und zweitens, kenne deine Autorität. Hier ist der dritte Gedanke. Wisse, wie man kämpft. Superhelden haben eine Superkraft, mit der sie kämpfen. Oder sie haben spezielle Waffen, mit denen sie den Bösewicht besiegen wollen. Und da gibt es immer so einen richtigen Kampf mit den Fäusten. Können wir etwas mit unseren Fäusten hier jetzt gerade was gegen das Böse ausrichten? Nein. Wir befinden uns auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar auf der spirituellen, geistlichen Ebene. So schreibt Paulus an die Korinther. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also keine Fäuste, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir haben von Gott, anders gesprochen, geistliche Waffen bekommen, um Festungen zu zerstören. Diese Festungen wurden ja, mit den Lügen in unserem Kopf und um unsere Herzen aufgebaut. Es sind die Versuchungen, denen wir ausgesetzt sind. Es sind die oftmals schmerzhaften und emotionalen Trennungen, die Mauern der Verzweiflung, Mauern der Bitterkeit und Mauern des Zorns aufrichten. Gebt dem Teufel keinen Raum, schreibt Paulus an anderer Stelle. Gott hat uns himmlische Waffen für diesen geistlichen Kampf gegeben, damit wir uns dagegen wehren können. Wir haben jetzt drei Gedanken. Kenne deinen Feind, kenne deine Autorität und wisse, wie man kämpft, und zwar mit den geistlichen Waffen. Aber was sind jetzt diese Waffen? Im Epheserbrief wird eine ganze Waffenrüstung beschrieben. Heute würde das zu ausschweifend sein, wenn ich auf alle diese eingehen würde. Aber ich hatte eben von zwei Werkzeugen, Tools oder geistlichen Waffen gesprochen, die ich jetzt nennen möchte. Und du kannst heute schon damit anfangen. Das erste ist die Bibel. Denn wenn wir darin lesen, werden wir herausfinden, welche Lügen sich in unserem Leben schon verbreitet haben. Wenn wir darin lesen, werden wir die Wahrheit erkennen. Ein Beispiel: Wenn ich der Lüge glaube, ich bin besser als andere, wird das sich beispielsweise in Diskriminierung, Schubladendenken, Rassismus, Sexismus äußern. Aber die Bibel deckt diese Lüge auf, weil Gott in ihr zur Einheit ruft. Da gibt es kein besser oder schlechter. Römer 2, 11, 1. Samuel 16, Vers 7, Galater 3, 28, Johannes 17, 20 bis 23. Gott ruft zur Einheit. Es gibt die Lüge der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung. Gott hat mich verlassen, vielleicht sogar verworfen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gott will Hoffnung geben und schenken. Wir haben einen Gott der Hoffnung. Gegen die Lüge der Bitterkeit gibt es die Wahrheit der Vergebung. Die Wahrheit gegen der Lüge des Neids ist die Dankbarkeit. Und es gibt so viele andere Dinge noch in der Bibel. Warum lesen wir die Bibel so wenig, wo sie doch so viele Lügen in unserem Leben aufdecken kann? Die erste Waffe ist die Bibel. Die zweite Waffe ist Gebet. Bete nicht gegen Menschen, sondern gegen die Lügen, die sie antreiben. Bete gegen das Böse in ihnen. Lege die Lügen im Gebet vor Gott. Sprich sie aus und proklamiere danach die Wahrheit im Gebet. Bete dafür, dass wir Friedensstifter, Friedensbringer sind. Bete dafür, dass wir dankbar sein können. Bete dafür, dass wir vergeben können. Bete dafür, dass wir den Boden der Hoffnung betreten. Wenn du von Situationen weißt, dann bete dafür. Wenn du gerade unterwegs in deiner Nachbarschaft bist, dann fange an, für deinen Nachbarn, für deren Familien zu beten, dass sich dort keine Lügen in deren Häuser breit machen, dass keine Beziehungen zerstört werden, dass sie die Wahrheit finden, ja, dass sie Gott erkennen. Und das ist auch die Herausforderung für uns in der nächsten Zeit. Wir befinden uns in der Predigt 3, bete doch mal so. Ja, lies als erstes die Bibel und fülle dich mit Wahrheiten. Und sprich diese Wahrheiten über dein und das Leben anderer in Jesu Namen auf. Bete doch mal so. Wenn wir nämlich so beten, erlöse uns von dem Bösen, dann beten wir, dass wir und das Böse voneinander getrennt bleiben. Dann beten wir, dass wir bei der Wahrheit und bei Gott bleiben. Also lasst uns noch einmal gemeinsam ab dieser Zeile bis zum Schluss das Vaterunser beten. So, nach drei. Eins, zwei, drei. Erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.